Elias, 1,10 Meter groß, trug gestern eine helle Jeans und ein weißes T-Shirt.
Elias, wenn ich den Namen höre, dann habe ich sofort das Bild vor Augen, das einem im Sommer 2015 überall begegnete. Dieser kleine blonde Junge, der lächelnd über die Schulter guckte. Mich hat das sehr berührt damals. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie es der Mutter gehen mag.
Auch 4 Tage nach seinem Verschwinden vom Gelände des Landesamts für Gesundheit und Soziales fehlt von dem 4-jährigen Mohamed Yanousi noch jede Spur. Die Polizei hängte heute auf dem Gelände Vermisstenanzeigen auf.
Ich bin selber Vater und immer wenn ein Kind Opfer eines Verbrechens wird, quält mich die Frage, warum tötet ein erwachsener Mann ein Kind?
Ich bin Dorte Naht.
Ich bin Wolf Siebert. Gemeinsam suchen wir in den kommenden Wochen nach Antworten auf unsere Fragen. Wir möchten wissen, wie es den Familien geht, den Eltern der Jungen, aber auch den Eltern des Täters. Wollen erfahren, ob die Morde die Orte verändert haben, an denen sie passiert sind. Woche für Woche in unserem Podcast Alles so normal. Denn es erschien ja erstmal alles so normal. Und plötzlich veränderten die schrecklichen Taten alles.
Viele Nachrichten prasseln in der Redaktion täglich auf uns ein, aber bei diesem Thema war es so, dass wir immer mal wieder auch innegehalten haben. Das ist doch echt schrecklich, hat dann mal einer in der Konferenz gesagt oder Mensch, die armen Eltern. Die Wochen vergingen, aber von Elias fehlte jede Spur und das, obwohl hunderte Menschen nach ihm suchten, bis Ende Oktober seine Leiche in einem Kleingarten gefunden wurde. Bei uns in der Redaktion ploppten die Eilmeldungen auf. Wir haben hier jeden Tag mit Leid und Toten zu tun, aber diese Meldung hat mich damals tief erschrocken. Warum konnte das passieren?
So, der Inselhof müsste dann nachher rechts abgehen von dieser Straße hier.
Wir wollen uns einen Eindruck von dem Ort verschaffen, an dem Elias entführt wurde und fahren in den Südosten von Potsdam, in den Schlaz. Wir gehen zwischen den mehrstöckigen Häuserreihen zu dem Spielplatz, auf dem Elias zum letzten Mal gesehen wurde.
So, hier im U hat sie gesagt, muss das sein?
Ja.
Wir stehen in einem engen Hof. In der Mitte ein paar Wäschestangen und eine schlichte Sandfläche mit einem Nilpferd aus Holz zum Klettern. Das kennen wir schon von den Zeitungsbildern.
Ich weiß noch genau, wie ich das Gefühl hatte oder die Frage sich in mir aufbaute, was ist, wenn die nichts finden? Was macht das dann mit den Helfern auch? Und je mehr sie buddelten und baggerten, desto mehr hatte ich das Gefühl, die werden ihn nicht finden. Als der 4-jährige Mohammed im vergangenen November beerdigt wurde, begleiteten hunderte Menschen seinen Sarg. Und viele quälte die Frage nach dem Warum.
Ich war Kinderbetreuerin von ihm. Ich suche die Antwort immer noch.
Kind ist Kind. Egal, ob das jetzt Elias oder kleine Mohammed ist.
Das ist das Schlimmste, was einer Mutter passieren kann. Grauenhaft.
Vielleicht weiß nicht einmal der mutmaßliche Mörder, Silvio S., warum er getötet hat. Sind die Taten auch ein Aufschrei eines einsamen Menschen, eines in sich verschlossenen Mannes? Ob die Polizei eine Antwort gefunden hat? Uns wird am Anfang unserer Recherche schnell klar, dass wir diese Antwort von den Ermittlern nicht vor dem Prozess bekommen werden, denn viele Beamte werden dort als Zeugen auftreten. Ich verstehe bis heute nicht, warum wir es am Ende eigentlich Kommissar Zufall zu verdanken haben, dass der Mörder von Mohammed und Elias gefasst wurde durch die Videobilder eines Gastwirts.
Neben dem Schlaz und dem Lageso ist ein dritter Ort für unsere Recherche wichtig, das kleine Dorf Kaltenborn in der Nähe von Jüterburg. Auch dort fahren wir hin. Im Kopf die Bilder, auf denen man Polizeiwagen vor einem grau verputzten Haus sieht und hell erleuchtete kleine Fenster, hinter denen die Ermittler in ihren weißen Schutzanzügen nach Spuren suchen. Es ist mitten im Mai, die Rapsfelder blühen und die Straße nach Kaltenborn schlängelt sich durch eine Allee. Wir sind überrascht, weil das Dorf anders ist, als wir es uns vorgestellt hatten. Es gibt eine schicke kleine Feldsteinkirche, liebevoll renovierte Häuser und Höfe und einen Feuerwehrteich, in dem Kaulquappen zappeln. Wir gehen durch den Ort, ohne an den Türen zu klingeln oder jemanden anzusprechen. Denn die Kaltenborner fühlten sich nach der Festnahme von Silvio S. überfallen, von Kamerateams, Fotografen und Journalisten. Und wir wollen es nicht genauso machen. Ja, wie geht so ein Dorf damit um, ne? Wenn man eigentlich das auch schafft, eine Gemeinschaft aufzubauen, die offensichtlich ja gut funktioniert, wenn man das Geld zusammenkriegt für die Sanierung der Orgel, wenn man gemeinsam Feste feiert, ist ja alles ein Zeichen dafür, dass die Dorfgemeinschaft ganz gut funktioniert und dann kriegt man so einen Schlag von Bug. Was bedeutet das, ne? Lange sind wir nicht unterwegs, denn Kaltenborn ist klein, nur 84 Einwohner, da ist man schnell durch. Die Häuser stehen eng beieinander. Hier und da steigt mal jemand aus seinem Auto und guckt uns hinterher.
Wie bringt man eigentlich ein Kind in dieses kleine Dorf, ohne dass das jemand sieht? Ein Junggeselle, der keine Beziehung hat, der keine Frau hat, kein Kind, kommt dann mit einem kleinen Jungen nach Hause. Das war entweder ganz viel Glück oder es bleibt unerklärlich.
Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir mit Kaltenbornern ins Gespräch kommen. Zurück in der Redaktion formulieren wir einen Brief an die Dorfbewohner und an die Mutter von Silvio S., erklären, wer wir sind und was wir vorhaben. Wer ist Silvio S. und warum wurde er zum Mörder? Das hören Sie dann in der kommenden Woche in der nächsten Folge von Alles so normal, dem Inforadio-Podcast.